Sie hören einen Podcast von DRS1.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Unser Leben wird immer elektronischer. Es gibt zum Beispiel Chips, die in unserem Alltag präsent sind, teilweise sogar in den Tieren, also Hunde, werden zum Beispiel mit Chip markiert und der Tierarzt kann dann so alle Daten bequem abrufen. Eine Technologie, die mit elektromagnetischen Wellen funktioniert, unbedenklich oder nicht? Espresso sagt es, und es ist unser zweites Thema heute. Jetzt geht es zuerst ums Probieren im Laden und das Kaufen dann im Internet. Und wir haben das Beispiel dazu. In Frankreich gibt es Schuhgeschäfte, die für Probieren 2 Euro verlangen. Der Grund dafür, die Geschäfte haben es nämlich satt, dass immer mehr Leute zwar schon reinkommen in den Laden schauen und probieren, welche Schuhe dann jetzt passen würde, aber kaufen tun sie es dann billiger im Internet. Gibt es auch gleich in Schweizer Schuhgeschäften so eine Gebühr und wie reagieren eigentlich andere Fachgeschäfte auf den Beratungsklau? Der Alex Reichmuth hat sich informiert.
In der Schweizer Schuhgeschäft müssen die Kunden vorläufig nicht zahlen fürs Anprobieren. So eine Gebühr steht nicht zur Diskussion, sagt Dieter Spiess, der Präsident vom Schweizerischen Schuhhändlerverband.
Also im jetzigen Moment, Zeitpunkt 2008, sehe ich das überhaupt nicht, weil das gehört zu einem guten Geschäft, dass er auch Beratung, Bedienung anbietet, ohne dass er dafür ein Geld verlangt.
Es käme zwar vereinzelt vor, als die Kunden sich beraten ließen, um dann jemand anders zu bestellen, am ehesten bei den Sportschuhen. Aber ein echtes Problem sei das für die Schuhgeschäfte bis jetzt nicht. Ein paar Sorgen falten mehr wegen unfairer Kunden haben gegen andere Fachhändler. Zum Beispiel der Claude Benoit, der Präsident vom Verband Schweizer Sportfachhandel. In den Sportgeschäften käme es schon öppe die vor, als Leute nur wegen der Beratung in den Laden kommen. Zum Beispiel
kürzlich ist das berichtet worden an einer Versammlung von unseren Mitgliedern, dass ein Kunde sich beraten und am Schluss gesagt hat, er kaufe es nicht hier, er würde es im Internet dann einkaufen. Der Artikel, den er sich beraten darüber.
So hat der Fachhändler zwar den Aufwand, verdiene aber keine Rappen. Trotzdem, von den Kunden in den Sportgeschäften etwas für die Beratung zu verlangen, käme ich nicht in Frage, sagt der Claude Benoit. Das würde wohl im Image zu fest schaden.
Der Konsument wird das wahrscheinlich nicht verstehen. Und vor allem ist es auch schwierig zu erkennen, ja, ist es jetzt jemand, der nur sich beraten will, oder ist es wirklich jemand, der einen Artikel sucht und dann will, einkaufen. Also, ja, wir können uns das nicht vorstellen, wenn man so etwas könnte umsetzen.
Schon Realität ist so eine Beratungsgebühr aber bei verschiedenen Elektronik- und Informatikgeschäften. Der Hans Glanz von jemandem, der zu Alschwil bei Basel so ein Geschäft führt, verlangt von seinen Kunden 100 Franken pro Stunde für die Beratung. Zwar nicht bei Standardgeräten im Laden, aber wenn es um Abklärungen für individuelle Haustechnik und Verkabelungen geht. Er und seine Mitarbeiter haben müssen handeln.
In den letzten anderthalb Jahren haben wir also hier müssen negative Erfahrungen machen. Wir haben also schon Leute gehabt, die sich für eine Hausvernetzung beraten lassen haben. Teilweise bis über einen Tag Beratungszeit. Und nachher ist der Auftrag nicht erfolgt.
Weil sich die Leute die Einzelteile von dieser Vernetzung selber im Internet bestellt haben, vermutet der Hans Glanzmann. Die Beratungsgebühr würde er seinen Kunden jeweils voraus ankünden. Die Kunden würden das dann auch akzeptieren, zumindest die, die ihm wichtig sind.
Interessanterweise, die Kunden, die ernsthafte Absichten haben, das bei uns auch zu machen, die reagieren meistens positiv. Und die Kunden, die uns wirklich nur ausfragen wollen, die reagieren negativ, aber dann spielt es für uns keine Rolle, wenn ein Kunde so sich nur mit einem kurzen Beratungsgespräch zufrieden gibt.
Die Beratungsgebühr würde den Kunden auch angerechnet, wenn man dann wirklich ins Geschäft miteinander kommt. Als Vorstandsmitglied beim Schweizer Verband von der Radio- und Televisionsfachgeschäft weiss der Hans Glanzmann, dass auch viele von seinen Kollegen mittlerweile etwas verlangen für die Beratung.
Im Informatikbereich ist es schon eine Zeit lang so, dass sie sogar Auskünfte am Telefon taxieren, weil auch die Arbeitsstunden von diesen hochgradigen Spezialisten einfach teuer sind. Und wenn jetzt jemand eine Stunde lang am Telefon versäumt wird, dann kann man das heute einfach nicht mehr gratis machen.
Schon seit längerem auf Beratungsgebühren setzen die Reisebüro. Wer in so eins geht, bekommt zwar unentgeltlich ein paar Grundinformationen über eine Reise, sagt Walter Kuhn vom Schweizer Reisebüroverband. Nach etwa 5 Minuten müssen sich die Kunden aber auf diese Frage gefasst machen.
Möchten Sie gerne dann etwas buchen? suchen oder sonst müsste ich Ihnen Beratungskosten in Rechnung stellen, die allenfalls dann bei einer Buchung dann auch wieder angerechnet werden.
So Beratungskosten können 30, 40 Franken oder auch mehr sein, je nach Reis oder Arrangement. Die Gebühren seien bei den Reisebüros inzwischen eine Selbstverständlichkeit, sagt Walter Kunz.
Es gibt viele Reisebüros, die haben so kleine Kärtchen oder Preislisten, die aufliegen, also die direkt in einem Plexiglasständer drin sind, am Verkaufspult, am Schalter, wo das genau draufsteht, was wie viel kostet.
So können sich die Reisefachleute auch im Zeitalter vom Internet vor Beratungsklau schützen.
Also Beratungsklau und wie man damit in unserem Land umgeht. Der Alex Reichmuth hat uns informiert.
Espresso.
Den Hund mit einem speziellen Chip markieren oder das Auto mit einem elektronischen Schlüssel abschliessen oder Kleider im Laden vor Diebstahl schützen. Für all das braucht man die sogenannte RFID-Technologie. RFID ist Englisch und ist Abkürzung vom englischen Begriff eben Radio Frequency Identification. Die Technologie funktioniert mit elektromagnetischen Wellen und kann eben Sachen oder Lebewesen identifizieren. Aber nicht nur, mit RFID kann man auch Daten automatisch erfassen und eben speichern. Das sind viele Vorteile. Es gibt aber auch Risiken bei dieser Technologie und die haben die Experten jetzt untersucht. Anita Richner.
Der erste Bereich, den die Experten unter der Federführung vom Bundesamt für Gesundheit angeschaut haben, ist die Strahlung. Ein RFID-System besteht aus sogenannten Tags und einem Lesegerät, das mit diesen Tags kommuniziert. Die Tags sind Mikrochips mit einer Antenne, die man am Gegenstand oder Lebewesen anmacht oder sogar drin hinein tut. Bei den Haustieren zum Beispiel implantiert man Tags, die so klein sind wie ein Reiskorn. Beim Thema Strahlung sind aber nicht Tags problematisch, sagt Mirjana Moser, die Leiterin der Expertengruppe.
Sondern die Lesegeräte, weil wenn wir überall die alle Objekte irgendwo müssen einlesen, dann haben wir überall diese Lesegeräte und die strahlen.
Die Strahlung von diesen Lesegeräten sei allerdings noch zu wenig erforscht.
Wir wissen nicht so, wie stark genau, wo überall, wie sich das wird entwickeln. Und das ist aber eine Problematik, ist ähnlich wie beim Handy oder anderen Telekommunikationsbereichen.
Weil wir über die Strahlung und die allfälligen gesundheitlichen Risiken noch zu wenig wissen, werde dazu weiter geforscht, sagt Mirjana Moser. Ein zweites Problem, das die RFID-Technologie könnte mit sich bringen, ist die Entsorgung der Tags. Die sei an sich unproblematisch.
Die haben eine kleine Antenne und einen Chip drin. Und der Chip hat Elemente wie Kupfer in sehr, sehr kleinen Mengen. Aber wenn man das multipliziert mit Anzahl von Tags, dann kann man sich vorstellen, dass einerseits zum Beispiel so ein Problem der Abfallentsorgung.
Wenn also in Zukunft immer mehr auf die RFID-Technologie gesetzt werde, dann könnte es wegen der Menge der Tags ein Problem geben beim Entsorgen. Im Konsumbereich zum Beispiel wäre es möglich, dass die RFID-Technologie den Strichcode ablöst, der bis jetzt auf dem Produkt drauf ist. Beim Entsorgen der Tags sei aber nicht nur die Menge ein Problem, sagt der deutsche Diplom-Informatiker Bernd Sieker von der Universität Bielefeld. Er hat zusammen mit zwei anderen Wissenschaftlern eine Studie zu den Risiken und Wirkungen von der RFID-Technologie gemacht.
Häufig ist es so, dass die eben nicht nur in der Verpackung sind und einfach zu sehen sind und einfach entfernt werden können, sondern direkt in die Waren eingearbeitet sind. Beispielsweise in Autoreifen sind die direkt im Gummi eingegossen. Und natürlich müssen Autoreifen ganz anders entsorgt werden als Elektronik. Das heißt, die müssen sehr aufwendig dann daraus entfernt werden.
Dass die RFID-Technologie in Zukunft immer wichtiger wird, darüber sind sich die Fachleute einig. Was passiert aber, wenn es eine Technologie überall gibt und sie erst noch unsichtbar ist? Da gibt es grosse Bedenken in Sachen Datenschutz. Es sei problematisch, wenn man von den Leuten derart viel Daten können sammeln, sagt Mirjana Moser.
Da könnte sein, dass so zum Beispiel so die Daten, die Konsumentendaten, die medizinischen Daten und so weiter, die überall irgendwie vorhanden sind, dass man die unerlaubt kann verknüpfen und verschiedene Profile aufstellen, die eigentlich nicht so vorgesehen sind. Also Missbrauch ist mehr möglich.
Die Gesetze, die sie Sachen Datenschutz brauchen, die haben die Schweiz aber, sagt Mirjana Moser. Und sie sagen das sehr streng. Diskussion, dass der Konsument wegen dieser Technologie könnte durchsichtig werden, die wird auch in Deutschland geführt. Das Einkaufen ist ein heikler Bereich. Angenommen, alle Waren in den Läden würden mit Tags ausgerüstet, könnte man über den Konsument und sein Verhalten im Laden einiges herausfinden, sagt Bernd Sieker von der Universität Bielefeld.
Beim Einkaufen gibt es entweder die Möglichkeit, dass der Kunde zum Beispiel schon eine Kundenkarte hat mit RFID-Chip drin, die dort im Geschäft auch ausgelesen werden kann, wenn er zum Beispiel an Regalen vorbeigeht, in denen sich Lesegeräte befinden. Die andere Möglichkeit ist auch, selbst wenn er keine Kundenkarte hat, dass er schon verschiedene Waren in seinem Einkaufswagen hat und die Kombination dieser Waren, die er in seinem Einkaufswagen hat, an verschiedenen Lesegeräten im Laden wieder identifiziert werden kann und dadurch auch festgestellt werden kann, wo sich der Kunde wie lange im Laden aufhält, zum Beispiel welche Waren er sich anguckt, vor welchen Regalen er stehen bleibt, ohne dass er etwas davon merkt.
Gerade weil man so viele präzise Informationen über die Kunden sammeln kann, müssen wir den Konsumenten das RFID-System genau erklären, heisst es im Bericht. Es sei wichtig, dass man die RFID-Tags in den Läden klar kennzeichnen. Neben all diesen Risiken hege die RFID-Technologie aber auch Vorteile, sagt Mirjana Moser, die Expertengruppe vom Bund geleitet hat. Zum Beispiel im medizinischen Bereich, wenn es darum ginge, dass Patienten vor Operationen nicht verwechselt werden. Weil die Technologie so dynamisch, komplex und vielfältig sei, müssen wir genau schauen, wie sie sich entwickeln. Das ist das Fazit von dem Bericht.
Das ist der Situationsbericht zu dieser RFID-Technologie von Anita Richner. Wir kommen zu den Konsumnachrichten und die hat Daniel Hitzig.
Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer fühlen sich nicht gesund. In einer Umfrage vom Forschungsinstitut GFS Bern haben 13% ihren Gesundheitszustand als schlecht eingestuft. Um das Jahr 2000 herum ist diese Antwort nur gerade von 1% gekommen. Der Anteil von denen, die sagen, ihnen ginge es gut oder sehr gut, der ist so tief wie noch nie in den letzten 20 Jahren. 3/4 von denen, die gefragt worden sind, finden aber, sie denken genug für die eigene Gesundheit. Viele von den Befragten verlangen, dass die Krankenkassen, die Ärzte und der Staat mehr müssten machen für die Gesundheitsvorsorge. Schweizerinnen und Schweizer haben für Medien das letzte Jahr mehr Geld ausgegeben, also zum Beispiel für Zeitungsabos, Fernsehgeräte oder Kabelanschlüsse. Pro Haushalt sind es im Schnitt knapp 3'300 Franken gewesen, das sind knapp 140 Franken mehr als im Jahr voran. Am meisten gestiegen sind, laut einer Studie vom Verband Schweizer Presse, die Ausgaben für Nachrichten aufs Handy und Internet-Downloads. Dort gibt es eine Zunahme um 1/4. Die grossen Verlierer sind Kinos. Laut dieser Studie haben sie das letzte Jahr 15% der Einnahmen verloren. In der Schweiz ist die Krisenernte losgegangen. Der Schweizerische Obstverband rechnet damit, dass die Ernte dieses Jahr mittelmässig wird. Die Kälte in der Blütezeit und das nasskalte Wetter im Juni haben die Schweizer Krise nämlich nicht gut da. Der Verband rechnet dieses Jahr mit etwa 1600 Tonnen Schweizer Krise. Schweizerinnen und Schweizer essen pro Jahr im Schnitt 1,3 Kilo Krise.
Daniel Hitzig mit den Konsumnachrichten. Viele Espresso-Hörerinnen und Hörer schicken uns immer wieder per Post oder E-Mail Reaktionen auf unsere Themen und auf unsere Sendungen. Es sind mal kritische Reaktionen, manchmal sind es Anmerkungen, manchmal Anregungen zu einem Beitrag und manchmal geht es ehrlich gesagt auch einfach darum, den Kropf zu leeren, den Ärger loszuwerden, wegen unserer Konsum, wegen unserer Arbeitswelt. Florin Meissen von der Redaktion Konsumgeld und Arbeit, wenn man das Espresso-Postfach anschaut, dann haben zwei Themen von der letzten Woche speziell viele Reaktionen ausgelöst. Die zu der zentralen Postnummer nämlich, wo man statt zu seiner Post in ein Callcenter umgeleitet wird bei einer Frage. Und dann noch der Kampf gegen Markenfälschungen. Fangen wir doch gerade bei diesem Thema an.
Ja, die neue Regelung am Zoll ist seit dem 1. Juli, also seit dem Dienstag in Kraft. Und die sagt, dass jetzt Zöllner neu auch bei privaten Leuten gefälschte Markenprodukte können konfiszieren können. Also das Beispiel nachgemachte Luxusuhr oder gefälschte Handtaschen von bekannten Luxusmarken. So will sich die Wirtschaft vor solchen Fälschungen besser schützen. Bis jetzt hat der Zoll so Fälschungen nur bei grösseren Lieferungen können konfiszieren, also bei so einem sogenannten kommerziellen Handel. Jetzt ist es schon ab einem Stück erlaubt. Der Zoll kontrolliert aber nicht nicht alle, sondern macht nur Stichproben. Das ist vielleicht noch wichtig in diesem Zusammenhang. Und wenn man dann verwünscht wird, dann nützt es auch nichts, wenn man sagt, ja, ich habe nicht gewusst, dass das eine Fälschung ist. Ich habe da im guten Glauben das gekauft. Die wird einem so oder so abgenommen. Und zu dem Thema hat es verschiedene Reaktionen gegeben. Die meisten eher negativ. Der Tenor ist da eben, da geht man auf die Falschen los, nämlich auf die Konsumenten. Und so heisst es auch im E-Mail von Thomas Schwab aus Binningen. Er schreibt unter anderem:
Ich bin erstaunt, wie es den Großkonzernen einmal mehr gelungen ist, Gesetze zu etablieren, die gegen die Konsumenten gerichtet sind und die Marktwirtschaft behindern. Eigentum ist nichts mehr wert. Beweisen muss nicht mehr der Kläger, sondern der Beklagte.
In die gleiche Kerbe schlägt auch der Hörer Hans Keller, dass einem Zöllner in jedem Fall so ein nachgemachtes Markenprodukt wegnehmen könnte. Also auch wenn man das beim Kaufen gar nicht gewusst, dass es eine Fälschung ist. Das findet er bedenklich.
Mich interessieren teure Markenprodukte nicht. Was ist nun aber, wenn ich irgendwo eine billige Tasche kaufe? Ich kenne diese teureren Marken ja gar nicht. Wenn ich einfach etwas kaufe, das mir gefällt, kann ich also auch nicht wissen, dass es eine Fälschung von irgendetwas ist. Für mich ist es einfach eine billige Tasche.
Und dann haben wir noch eine Reaktion zum Thema ausgewählt, und zwar vom Ulrich Linsi aus Schöpfen. Auch er meint zwar, dass so Fälschungen unlauter sind und unfair sind und müssen bekämpft werden, dass man jetzt aber auf Konsumenten losgeht, das sei nicht der richtige Weg, um das Problem zu lösen. Das müssen wir viel grundlegender angehen.
Um diesen Handel mit gefälschter Ware nachhaltig auszuschalten, gibt es meiner Meinung nach nur einen Weg. Erfolgreiche Entwicklungshilfe. So kämen die entsprechenden Länder und Hersteller nicht mehr auf die Idee und hätten es auch nicht mehr nötig, Nachahmerprodukte herzustellen.
Das sind also 3 Reaktionen zu der Markenfälschung. Wir haben gerade im Fernsehen letztens gesehen, glaube vor 2 Tagen ist es gewesen, mit einer sehr publikumswirksam Uhren
im Schredder.
Verschreddert
hat. Im Schredder.
Ganz genau. Flori Meissen, gehen wir zum zweiten Thema, das viele Reaktionen ausgelöst hat. Das ist das von der Poststelle, wo man telefonisch eben nicht mehr erreicht. Sagen wir doch nochmal schnell, um was es da genau geht.
Ja, seit einiger Zeit hat die Post so eine zentrale 0848-Nummer, wo alle Kundenfragen da zusammen zentral landet. Und das hat zur Folge, dass man die eigene Poststelle im Dorf oder im Quartier direkt telefonisch gar nicht mehr erreicht. Und für viele Leute ist das wirklich ein grosser Ärger. Das zeigen die vielen Mails, die wir bekommen haben nach dem Beitrag. Zum Beispiel Otto Wieland aus Frauenfeld schreibt, er geht häufig mit dem Postauto in die Ferien. Und er muss dann einmal wissen, wenn sein Gepäck auf der Post, also im Ferienort, ankommt. Und darum fragt er einmal nach und landet eben auch immer bei dem Callcenter.
Leider habe ich bei der zentralen Postauskunftsstelle schon mehrmals falsche Auskünfte erhalten. Bei der betroffenen Poststelle kennt man das Problem. Man habe es dem Callcenter auch schon mehrmals weitergeleitet, aber ohne Erfolg.
Geschrieben zum Thema hat auch der Oskar Baldinger aus Umiken. Er drückt das Ganze noch ein bisschen pointierter aus.
Dass man die örtlichen Poststellen nicht mehr direkt erreicht, ist schlicht kundenfeindlich.
Er hat dann aber auch noch einen Tipp auf Lager, wie man seine eigene Post doch noch telefonisch erreichen kann.
Alle Poststellen haben nach wie vor eigene Telefonnummern. Wenn man von der lokalen Poststelle etwa ein briefliches Werbeschreiben erhält, dann ist dort oft die örtliche Telefonnummer abgedruckt. So habe ich es in meinem Fall gemacht.
Auch Sandra Tinner aus Zürich hat einen Tipp parat, wie man doch zu der gewünschten Poststelle kommt telefonisch. Sie nennt das nicht ganz ernst gemeint Guerilla-Methode.
Die nicht sehr kompetent wirkende Person bei der 0800er-Nummer weigerte sich zunächst, mir die direkte Nummer der Post herauszurücken. Ich habe dann aber so komplexe Fragen gestellt, dass sie schließlich überfordert war und mir die Nummer doch gegeben hat. Diese Guerilla-Methode wirkt.
Geschrieben äußert auch die Regula Stern-Grieser aus Brione im Tessin. Und sie weiss, dass sich nicht nur Kunden ab dieser Callcenter-Nummer nerven, sondern sogar die Postangestellten selber.
Auch die armen Postangestellten müssen sich jetzt für jede kleine Rückfrage ans Callcenter wenden. Eine entnervte Postangestellte sagte mir, sie habe für eine einzige Frage in der Warteschlaufe 25 Minuten gebraucht, um durchzukommen.
Also eine Methode, die funktioniert, offenbar ist noch eindrücklich, was die Leute alles kommen. Es hat auch Mails Florin Meissen auf die Sendung zu den Haarverlängerungen gegeben. Espresso hat einen Betrieb für Zweithaar besucht, der Haarverlängerungen und Perücken produziert. Und dort ist gesagt worden, dass viel Haar aus Indien kommt.
Ja, das hat einen einfachen Grund. Das Haar aus Indien ist unserem sehr ähnlich. Darum braucht man das eben für Haarverlängerungen oder für Perücken. Und es ist in dem Zusammenhang auch gesagt worden, nicht nur, weil es so ähnlich ist, kommt zu Sinn, sondern es sei für viele Frauen dort auch ein willkommener Nebenverdienst, wenn sie ihre Haare können verkaufen. Und die eine Aussage, die hat mehrere Hörer gestört. Zum Beispiel der Marcel Plätscher aus Brüttelen schreibt zu dem:
Über Sinn und Unsinn von Haarverlängerung lässt sich streiten. Ich finde es aber ziemlich unkritisch hinterfragt, wenn in der Sendung gesagt wird, diese Frauen ließen sich freiwillig bis auf die Kopfhaut rasieren. Ich gehe davon aus, dass eine Frau in Indien, so wie überall anderswo auch, ihr Haar nur in allergrößter Not verkauft.
Das ist kein Einzelfall in dem Fall?
Nein, es sind auch andere Mails gekommen, die etwas Gleiches sagen, also dass da eine Frau wahrscheinlich wirklich nur in Not so etwas macht.
Merci vielmals, Florin Meissen. Er hat Reaktionen von Hörerinnen und Hörern zusammengestellt. Und wenn auch Sie zu Sendungen, zu Beiträgen im Espresso etwas zu sagen haben, zu kritisieren haben, anzuregen haben, aber auch zu loben haben, dann schreiben Sie uns ein Mail espresso@drs1.ch, espresso@drs1.ch. Wir freuen uns aber natürlich auch über einen Brief, eine Karte. Da wäre die Adresse so: drs1 espresso 8042 Zürich, DRS 1 Espresso 8042 Zürich.
Espresso.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.